Hey Matze.
Hey Peter, ne?
Ich melde mich gerade bei dir. Wir haben am Wochenende eine D&D-Runde. Ich weiß, du hast gesagt, ist nicht so ganz dein System, aber vielleicht hast du doch Lust mitzuspielen.
Ach, weiß ich nicht. Du, das ist alles so, ich wachse da nicht so richtig rein.
Ja, aber jetzt sind ja die 5. Editionsregeln rausgekommen und das ist wirklich ganz, ganz anders und auch ein bisschen vereinfacht.
Ja, und die Welt?
Wir machen eine eigene.
Okay. Na ja, gut, ich kann es mir ja mal angucken.
Genau. Kommst du vorbei und dann spielen wir los.
Genau, machen wir so. Na, Michael?
Na,
was gibt's Neues?
Ja, ach, was soll schon viel Neues geben? Momentan irgendwie nicht wirklich. Also, nächste Lockdown steht uns bevor, wer weiß. Aber ja, ich habe wieder ein paar Kickstarter gebackt. Unter anderem Lex Arcana vom Uhrwerk Verlag, der dürfte auch noch laufen.
Ja, ich bin so ein bisschen mit mir am Haaren. Ich finde ihn wunderschön gemacht. Mhm. Das ist ein tolles Thema. Das Römische Reich steht bevor, es gab keinen Bruch. Du spielst quasi römische
Sonderermittler,
ja,
Sonderermittler.
Das trifft es am besten.
Genau.
Die dann halt die Mysterien der Welt entdecken und Dörfer beschützen und so weiter.
Ja.
Ist schon ziemlich geil.
Genau, passt so ein bisschen in diese bronze-eisenzeitliche Linie, die der Uhrwerk Verlag offensichtlich gerade fährt. Ja, also
auch RuneQuest
ist ja so.
Weißt du, bei mir ist nur, ich komme gerade nicht zum Spielen. Deshalb ist so die Investition ins Hobby gerade irgendwie so ein bisschen behaftet.
Ja, ich habe ja die Hoffnung, dass das sich ein bisschen ändert. Ich habe letztens ausgerechnet, ich habe gerade noch 12 Kickstarter offen. Also nicht Kickstarter, sondern auch Game on Tabletop und Vorbestellungsaktionen.
Ja, ich habe auch einige offen. Aber ich habe tatsächlich die Woche Minis gekriegt.
Gestern, ja, cool, du hast Minis gekriegt, habe ich gesehen, hast du gepostet.
Ja.
Fantasy, ne?
Genau, Fantasy-Miniaturen von Blackstone Minis. Mhm. Eine Serie, 250 Minis.
Geil.
Das ist voll geil.
Was hat es gekostet für 250 Stück?
100 Euro.
Das ist sehr günstig.
Also war halt jetzt
Plastik wahrscheinlich, aber ne?
Ist PVC, aber
ja, gut.
Sehr schön. Du hast Elementare dabei, zum Beispiel Feuerelementare, die halt auch wirklich in so einem durchsichtigen Elementarrot quasi sind.
Ah, das heißt, du kannst sie dann mit Farben anpinseln und sie bleiben so durchsichtig quasi, ja?
Ja, die pinselst du nicht an.
Ach so.
Also die bleiben so, wie sie sind, die sehen aber auch so, wie sie sind,
gut aus. Ja.
Und die anderen kannst du halt ganz normal pinseln.
Cool.
Also ich würde die roten nicht machen, weil ich würde es so nicht hinkriegen, wie sie da sind.
Ja.
Gefallen mir aber auch so.
Hm. Ja, cool. Gute Sache. Ja, ich habe auch gerade eine Einlösung, zumindest die PDFs davon bekommen. Gestern kamen die Dune-PDFs von Modifiers.
Ich habe die PDFs vom Uhrwerk Verlag gekriegt, vom... Du eben hast es noch gesagt.
Von
RuneQuest.
RuneQuest, ja. Genau.
Die aktualisierte Formel.
Fassung. Ja. Auch super. Das heißt, so langsam geht es jetzt los, dass die Sachen, die wir alle so bestellt haben, mit der Zeit ankommen und sich bei uns melden. Die ersten Bäcker-Kits werden jetzt ausgefüllt und.
Ja.
Ich habe noch so ein Buch gebackt mit Karten, also dass du einfach aufschlägst und hast eine Battlemat auf dem Tisch. Mhm. Habe ich schon eins von, aber das habe ich jetzt nochmal gebackt und...
Der Trend geht zum zweiten.
Ach, Wahnsinn. Ja, ganz, ganz viele Kickstarter, die gerade laufen. Habe ich hier Stellaris, das Brettspiel habe ich gebackt.
Wir hatten ja schon mal drüber geredet.
Ja, genau. Ja, das ist ein 4X-Spiel. Das heißt, du hast irgendwie ganz viele Sachen, die du machen kannst. Mhm. Du kannst halt diplomatisch Forschung, Erforschung, Krieg, alles miteinander machen. Und es ist ein unendliches Legacy-Game.
Okay, ich habe Lust, alles gut.
Ja, ne? Unendlich.
Sag mir wann und wo.
Ja, sobald es da ist, können wir es losspielen. Du kannst deine vorherigen Zivilisationen ins nächste Spiel mitnehmen.
Mhm.
Und,
hast du
feste Rundendauer.
Eine Rahmenhandlung?
Du hast eine Rahmenhandlung im Grunde genommen durch Ereigniskarten und sowas alles und du hast aber deine alten Zivilisationen werden dann zu gefallenen Reichen im nächsten Spiel. Und es sollen halt 2-Stunden-Runden werden. Das heißt, es ist auch überschaubar.
Das ist gut.
Können wir dann, wenn ich es dann bekommen habe, mal ein bisschen genauer drüber reden.
Genau, das machen wir so.
Genau. Ja, Medien sind sowieso so eine Sache. Gefühlt ist es so, dass wir jetzt ja auch viele PDFs schon haben. Und früher war sozusagen unser Gott, den wir angebetet haben auf dem Spieltisch.
Das Papier. Das tote Holz
quasi. Das tote Holz, genau.
Ja, jetzt sind die neuen Götter eingezogen, die PDF-Götter. Ja,
genau.
Machen ja auch alles praktischer.
New Media.
Media. Ja, man möge es erraten, American Gods. Mhm. Ich habe mir die dritte Staffel American Gods angeguckt. Also American Gods ist ja basierend auf den Roman von Neil Gaiman. Wurde verfilmt vor ein paar Jahren schon startend. Wie gesagt, dritte Staffel jetzt. Kommt von Amazon Prime.
Großartige Serie, muss ich sagen.
Groß. Absolut.
Jede Folge genossen. Ich habe das, was ich nicht so mochte jetzt, war in der neuen Staffel Montag eine neue Folge oder so?
Ja, du, da kann ich überhaupt nicht drauf.
Ich auch nicht.
Also ich meine, ich weiß, ich habe es jetzt dahingehend nicht kontrolliert, soweit es mir aber mal gesagt wurde und ich es auch mal bei anderen nachgelesen habe, ist es so, dass du zeitgleich mit der amerikanischen Veröffentlichung dann auch die deutsche Veröffentlichung hast.
Ja.
Das ist der Grund, warum es dann wöchentlich kommt. Mhm. Ich warte aber immer ab, bis alle da sind und dann gucke ich sie so, wie ich halt eben Bock drauf habe, weil sonst kann ich im Fernsehen gucken. Das ist mir zu doof.
Ja. Ja, ich habe das Buch schon gelesen. Das hat mich in der dritten Staffel nochmal besonders gespoilert, hatte ich das Gefühl. Wir wollen jetzt nicht spoilern, deswegen verrate ich nicht, an welcher Stelle.
Aber dann kannst du mir eine Frage beantworten. Wie ist denn, wie weit ist denn die Staffel 3, wenn ich das mit dem Buch vergleichen würde?
Das ist schwer zu beantworten, weil ich das Gefühl hatte, dass einige Ereignisse aus Staffel 2 nach der Staffel 3 waren und so weiter. Also ich glaube nicht, dass das alles in der richtigen Reihenfolge verfilmt wurde oder in der Buchreihenfolge. Ja. Aber Neil Gaiman hat, glaube ich, auch persönlich mitgewirkt. Ne? Am Set kann das sein?
Ja, der ist Executive Producer.
Ja, und der ist ja nun mal bekannt dafür, dass er auch multimedial arbeitet. Ne? Also der hat ja auch Sachen... Neverwhere zum Beispiel ist ja als BBC-Hörspiel als erstes erschienen, bevor es als Buch rauskam.
Ja, auf jeden Fall großartig wieder mit Ian McShane, einer meiner Lieblingsschauspieler.
Wednesday.
Mr. Wednesday. Also schwierig jetzt über eine Serie in der dritten Staffel zu sprechen, ohne euch zu spoilern. Grob gesagt geht es darum, dass Mr. Wednesday, also alias E. McShane, sich einen Chauffeur und Bodyguard, einen Ex-Sträfling, Shadow Moon, engagiert.
Wobei er schon relativ schnell für alle, die sozusagen so ein bisschen Hintergrundwissen haben, sagt, wer er eigentlich ist.
Genau, also man führt, ohne zu spoilern, er ist halt eine göttliche Entität.
Genau.
So, und das kommt auch relativ schnell bei raus.
Gehört zu den alten Göttern vor allen Dingen.
Genau, gehört zu den alten Göttern. Und darum erwacht dann nachher die ganze Maschinerie. Es wird am Anfang so eine Art Roadmovie, weil Mr. Wednesday quasi eine Armee zusammenstellt, die alten Götter verstärkt, weil die neuen Götter, zum Beispiel der Kommerz, die Medien, Internet,
die Globalisierung
gegen die alten Götter aufbegehren und sie unterwerfen wollen.
Jetzt muss man dazu sagen, dass ein bisschen im Hintergrund das so ist, dass die Götter mit den Siedlern gekommen sind. Es wird auch oft an den Anfängen der Folgen gezeigt, wie ein Gott quasi die amerikanischen Küste erreicht hat.
Ja.
Es ist im Kosmos der American Gods aber nicht so, dass dann sozusagen das immer der gleiche Gott ist, der auch im alten Europa dann sozusagen existiert oder in Afrika oder in Asien, sondern mit den Siedlern wird quasi ein neuer Avatar dieses Gottes geboren, könnte man sagen, oder entsteht. Teilweise sogar, wie man dann später erfährt, sogar aus Menschen heraus. Ne?
Ja.
Dass es quasi Menschen sind, die dann vergöttlichen.
Man hat auch im Nachgang Götter, die gar nicht mehr wussten, dass sie Götter sind oder sich selber klein gemacht haben. Und erst wieder das Gottsein quasi entdecken. Das ist also... schon nahe der Philosophie da viel drin.
Total, absolut.
Und manchmal auch ein bisschen was zum Nachdenken.
Es geht ganz viel auch um diese Selbstfindung der Götter dann im Grunde genommen, ne? Also genau. Was da so dahinter steht. Und halt dieses, das Alte gegen das Neue und was steht eigentlich hinter welcher Gottheit? Was bedeutet das eigentlich, dass wir jetzt so viel Technologie benutzen? Führt das sozusagen zu einer Veränderung dessen, was Religiosität ist? Witzig ist zum Beispiel auch, wie dann die Weltreligionen, wie sie auf unserer realen Welt existieren, teilweise in den Hintergrund fließen. Mhm. Ja, also eine Figur, die eine Nebenfigur ist zum Beispiel muslimischen Hintergrundes.
Ja, stimmt.
Hadert sehr stark mit seinem Glauben zwischendurch.
Ja.
Hat wirklich Probleme damit, weil er dann begreift, es gibt reale, auf dem Erdboden wandelnde Götter, mhm, anderer Religionen,
Abgesandte
dieser Götter, und das macht ihn richtig fertig.
Ja, aber nicht nur das macht ihn fertig, auch gewisse Erfahrungen.
Die Selbstzweifel.
Ne, und das Entwickeln, Entdecken seiner Natur.
Mhm.
Einfach mal angucken. Das Wichtige ist bei der Serie, vielleicht hört es sich jetzt ein bisschen trashig an, weil es viel ist, aber es ist keine Serie für nebenbei. Man sollte sie sich gezielt angucken, weil sie ist nämlich sehr detailverliebt.
Nicht nur detailverliebt, sie hat auch wunderschöne Bilder,
ja,
wie ich einfach mal sagen muss. Wobei, ich bin ja jetzt kein großer Freund ausgedehnter Sexszenen in Filmen. Ich finde es okay, wenn es drin ist, es stört mich nicht.
Mhm.
Ich habe bei American Gods teilweise 2, 3, 4, 5 Minuten übersprungen in manchen Szenen, weil ich mir gedacht habe, okay, ich habe die Szene verstanden und es kam keine weitere Information dadurch jetzt. Naja, gut, ne, also.
Ja, das sind also die Szenen, wo ich dann mal kurz irgendwie meine E-Mail checke.
Ja, genau. Ist halt irgendwie nicht so spannend.
Ist okay, aber es ist okay gemacht, das muss man einfach dazu sagen.
Es ist total super gemacht. Es gibt ganz, ganz viel ästhetische Bilder, die gemacht werden. Ich finde die Darstellung der New Gods super. Einer der Hauptantagonisten, Mr. World zum Beispiel, wechselt ständig das Aussehen.
Ja.
Hat dadurch gibt es auch die Chance, dass es Gastschauspieler gibt, die Mr. World darstellen. Danny Trejo zum Beispiel in der aktuellen Staffel.
Richtig.
Ja, total super.
Fand ich toll. Hat mich sehr überrascht. Positiv.
Ja. Total, absolut. Er hat es auch richtig, richtig gut repräsentiert, den Mr. World.
Ja. Nein, also ganz klar, ein Film von mir ist derzeit noch bei Prime. Prime exklusiv auch.
In einer der vorherigen Staffeln übrigens hat Gillian Anderson mitgespielt.
Richtig.
Als die Medien.
Ich meine, in der ersten Staffel.
In der ersten Staffel.
Danach gab es dann
Differenzen. Genau. Jedenfalls ist es so, dass sie dafür irgendwelche Awards auch abgegriffen hat, soweit ich weiß. Als
sind
beste
einige.
Schauspielerin. Ja,
einige. Ne? Ja, es gab ein bisschen Schauspielerwechsel, weil halt eben Unstimmigkeiten gab.
Emily Browning spielt mit übrigens, ne? Super tolle Schauspielerin.
Mhm.
Ja, genau. Die ist mir das erste Mal so richtig in Sucker Punch aufgefallen.
Sucker Punch ist so ein Film, den ich gar nicht mehr richtig vor Augen habe. Ich habe ihn im Kino gesehen, aber war jetzt auch kein Film, der mich so richtig gepackt hat.
Für mich einer, den ich immer wieder gucken kann.
Ja?
Ja, absolut. Ich finde auch, dass Sucker Punch so ein Film sein, ich weiß gar nicht, ob da Neil Gaiman irgendwie beteiligt war, aber es würde mich nicht wundern, sagen wir es mal so, von dem Strangen, das Gaiman in alles reinbringt, ist auch ganz viel in Sucker Punch drin. Es ist mindestens inspiriert, würde ich sagen.
Naja, vielleicht schaue ich ihn mir nochmal an.
Mhm. Großartige Sache. Gut, American Gods ist eine Sache, und
genau,
wenn wir schon bei alten Göttern und alten Zeiten sind,
dann können wir auch über Wikinger und verlorene vergangene Zeit denken.
Genau, wenn dieser Podcast erscheint, wird es Ostersonntag sein, liebe Leute.
Mhm.
Und der Ostersonntag heißt, ihr habt noch etwas mehr als eine Woche Zeit, euch Be Foreigners in der ARD-Mediathek anzuschauen. Und ich würde euch da absolut empfehlen, das zu tun. Es sind nur sechs Folgen, 45 Minuten.
Ich habe, als du mir geschrieben hast, dass das dein heutiges Thema sein wird, ich habe American Gods beendet und dachte mir, komm, guckst du rein, kostet ja nichts.
Genau.
Hast mir angeguckt, in den ersten 5 Minuten dachte ich mir, huh, was ist das denn? Das ist so ein bisschen, wo wollen die da mit mir hin? Ich war so ein bisschen überrumpelt, weil, also das Intro ist ja ganz kurz, man sieht quasi eine Wasseroberfläche und unter der Wasseroberfläche öfters mal ein Leuchten. Und aus dem Leuchten kommen dann ins Wasser Personen der Vergangenheit.
Also es ist eine Serie, die spielt in Norwegen, ist auch eine norwegische Serie, also in Norwegen, auf Norwegisch produziert.
Von HBO produziert.
Genau, HBO Europe. Das heißt durchaus realistisch. Ja, es gibt keine L-förmigen Bettdecken, die beim Mann bis zur Hüfte und bei der Frau bis zum Hals gehen, sondern es ist jetzt auch nicht irgendwie exorbitant voyeuristisch, aber es ist halt, ja, dadurch, dass die Leute aus drei Zeitaltern kommen, sieht man halt nackte Haut, weil eine der Gruppen aus der prähistorischen Zeit stammt und es einfach nicht gewohnt ist, viel Kleidung zu tragen.
Ja, es ist aber nicht aufdringlich oder
nee.
Es ist,
genau.
Weil die Leute gehen da ganz natürlich so rum.
Richtig. Ganz kurz, es ist im Prinzip ein skandinavischer Krimi. Es geht um einen Mordfall, der von einem aus der heutigen Zeit stammenden Kommissar entdeckt wird, mehr zufällig, weil er ein bisschen aufmerksamer schaut. Es ist insofern ein klassisch skandinavischer Krimi, dass die Hauptfigur ein Kommissar ist mit einem Drogenproblem, geschieden, mit einer Tochter und den Problemen der Tochter zu kämpfen hat, ne, die fast volljährig ist und kurz vor der Abschlussfeier steht. Der kriegt eine neue Partnerin an die Seite und die ist ganz besonders.
Genau, denn es ist eine alte Schildmaid.
Es ist nämlich, genau, Alfhildur Engimsdottir,
ja.
Ja, die aus dem, ich glaube, 11. Jahrhundert kommt.
Aus dem 11. Jahrhundert, genau.
Ja, das ist nämlich das zweite Zeitalter, aus dem die Menschen stammen. Und das dritte ist das 19. Jahrhundert, was auch dazu führt, dass einige Neoluditen ins Oslo des 20. oder 21. Jahrhunderts kommen. Technikfeinde, die ein richtiges Problem damit haben, wie sich die Welt entwickelt hat. Es gibt dann auch tatsächlich neoluditische Terroristen, die zum Problem werden. Im Großen und Ganzen, das ist total genial, weil diese Serie moderne Probleme aufgreift, ne? Also diese Flüchtlingsproblematik aufgreift und auch Themen wie Rassismus oder auch Transidentitäten. Es gibt dann sogenannte Transtemporale.
Ja. Also ich will meinen, ein Mensch aus der Jetztzeit hat zum Beispiel das Gefühl, dass er im Herzen eigentlich immer schon ein Wikinger war.
Oder im 19. Jahrhundert gelebt hat.
Genau.
Es gibt da so Plakate, im falschen Jahrhundert geboren, Fragezeichen. Ja. Und dann gibt es so Gruppen, die sich treffen, die dann transtemporale Supportgruppen aufbauen.
Richtig.
Wo dann Menschen leben können, wie im 19. Jahrhundert, in der Steinzeit und so weiter und so fort. Und spannend finde ich, dass es halt kein singuläres Ereignis ist, wie in vielen Serien. Da tauchen dann 1000 Leute auf und dann bleiben die da.
Es ist konstant.
Genau. Es ist
das passiert immer, also gefühlt in jeder Nacht.
Es ist der dauerhafte Flüchtlingsstrom.
Ja.
Es wird auch gezeigt, wie norwegische Nazis dann quasi temporalenfeindlich werden. Wobei man ja eigentlich sagen muss, also gerade so, das sind ja, also wenn man jemanden als Ur-Norweger oder so bezeichnen müsste, ja,
das ist sozusagen richtig hart dämlich.
Führt das Ganze halt so ein bisschen nochmal so ad absurdum in dem Sinn, dass man zeigt, wie dämlich eigentlich Rassismus und solche Sachen sind.
Ja.
So, ne, also das führt einem das erst vor Augen. Oder auch der Polizei, ich weiß nicht, was da ist, Oberkommissar, der Chef von dieser Einheit, in dem die beiden dann arbeiten, der dann von der Polizeichefin gesagt bekommt, das W-Wort, also Wikinger benutzen wir nicht. Ja, das heißt mit nordischem Hintergrund.
Richtig.
Dass dann nochmal so über die Sprache auch gesprochen wird und was das überhaupt bedeutet, sich ja jetzt in dem Fall ja nicht rassistisch, sondern temporal beleidigt zu fühlen. Und die Serie nimmt also Themen, ganz moderne Themen auf, bearbeitet sie aber indirekt und das finde ich total super und das auch ziemlich gut.
Ja, wobei manchmal zum Nachdenken, zum Schmunzeln drüber.
Ja. Ne? Zeigt aber auch die Schwierigkeit von Menschen aus anderen Epochen in dem Fall, ja, sich in der heutigen so
einzugliedern,
sich einzugliedern, diese Integrationsproblematik, dass man halt zeigt, ja, es ist halt schwierig, wenn man anders kulturell aufgewachsen ist und in eine andere Kultur kommt. Es ist sozusagen dieser Anspruch, warum muss man sich denn dieser Kultur anpassen? Und im Grunde genommen ist es doch egal, sozusagen, das sagt einem die Serie ja auch, ob ich aus einem anderen Land komme, ja, oder ob ich aus einer anderen Zeit komme, oder ob ich ein anderes Geschlecht habe, oder ob ich und eine andere Religion und.
Und auf der anderen Seite zeigt die Serie aber auch, was passiert, wenn man sich aufeinander einlässt,
genau,
für sich einsetzt, vielleicht eine Freundschaft offenbart, dass man auch gut miteinander leben kann. Und
richtig.
Man ist ja Mensch.
Genau.
Ja, und das ist das verbindende Glied.
Ja.
Und das funktioniert. Und das ist...
Richtig.
Das klappt immer. Könnte immer klappen.
Das könnte immer klappen. Ja, und es zeigt aber auch zum Beispiel, also was auch in der Serie gezeigt wird, ist, wie dann Leute, Zeitreisende, Zeitwandernde, Zeitmigranten werden sie, glaube ich, dann im Deutschen genannt, wie die dann auch ausgenutzt werden teilweise. Also dann gibt es irgendwelche Leute, die einen Prostitutionsring aufbauen mit Zeitmigrantinnen und. Das sind so alles Elemente, die in dieser Serie auftauchen. Davon mal abgesehen, ist es eine wirklich gut produzierte Serie.
Sie ist gut produziert, aber kleine Anmerkung noch. Das kleine Salz in der Suppe für mich war, dass ich dann irgendwann gemerkt habe, dass die Zeitreisenden quasi ihre Probleme aus der Vergangenheit in die Zukunft mitgenommen haben.
Ja.
Wenn man sich dann irgendwann quasi wieder sieht oder erkennt.
Genau.
Alte Fäden kommen wieder hoch.
Ja.
Und alte Diskrepanzen.
Ja, aber...
Das ist ganz spannend.
Ja, das ist ganz, ganz spannend. Und ich glaube, das kann man eben auch als Vergleich sehen, wenn man das mit tatsächlicher Migration sozusagen lokal auf der Erde betrachtet. Ja, dass zwei in ihrem Heimatland verfeindete Bevölkerungsgruppen in ein anderes Land migrieren und dann halt dort auch weitere Feindschaften ausleben. Und dann, wie geht man damit um? Und es gibt aber auch total, was ich richtig gut finde, einige, die das dann beiseite legen.
Richtig.
Und sagen, nee, wir sind jetzt hier im 21. Jahrhundert jetzt angekommen hier in diesem modernen Zeit und unsere Wikinger,
hier ist alles
Entschuldigung, nordischen Hintergrund Geschichten haben hier nichts mehr zu suchen.
Ja.
So. Ja. Also der eine, der dann als, gut, da gibt es noch einen anderen Hintergrund, der eine, der dann als Fahrradkurier arbeitet. Ne?
Zum Beispiel.
Ja.
Total super. Ist ja völlig egal. Mhm. Ne? Nein, tolle Serie.
Genau. Richtig schön auch der Vorspann, also selbst eine der wenigen Serien, bei denen ich den Vorspann nicht überspringen würde.
Richtig.
Weil er immer ein bisschen anders ist.
Genau. Das ist so ein bisschen Simpsons-like in Anführungsstrichen.
Ja,
da hast du ja auch ganz oft einen anderen.
Ne? Ja.
Und da habe ich tatsächlich einmal den Vorspann, also bei Beforeigners, übersprungen und dachte mir so, nee, warte zurück, der ist ja anders.
Ja, genau.
Ne? Also weil der Vorspann sich quasi entwickelt.
Richtig.
Der ist total super.
Ja, genau, der ändert sich und zeigt auch so ein bisschen die Wege der Figuren und die Entwicklung der Figuren in dieser Serie. Also es ist richtig, richtig gut. Richtig toll. Und auch einige wirklich, wirklich interessante Charaktere, die da auftauchen.
Schaut einfach mal rein. Wie gesagt, kostet nichts, ist für jeden wirklich zugänglich. Ne? Ja. Braucht ihr kein Abo oder sonst ein Gedöns.
Genau, schaut in die ARD-Mediathek. Finde ich sowieso großartig, wenn Sachen in Mediatheken verfügbar sind. Die zweite Staffel ist angekündigt, aber noch nicht produziert.
Ja.
Ist halt Corona-bedingt ein bisschen auf
Eis. Ich wollte gerade sagen, warten wir mal ab.
Ja.
Das ist schwierig.
Genau. Ja.
Tja.
Cool. Super Sache. Aber ich freue mich, dass, obwohl du gesagt hast, oh, ich weiß gar nicht, ob ich es schaffe oder nicht, dass du der Serie noch eine zweite Chance gegeben hast.
Ja, du, zweite Chance ergeben, ist ja auch, also gerade, also wenn du bei Serien bist, ich habe auch die X-Files zum Beispiel eine zweite Chance gegeben. Mhm. Habe ich geguckt, dachte ich mir so, irgendwie ein bisschen lahm, irgendwie ein bisschen komisch. Hab's dann sein gelassen. Dann haben alle um mich herum die X-Files gefeiert und haben gesagt, ich kann nicht verstehen, warum du das nicht magst. Das ist doch eigentlich voll dein Ding. Dann habe ich es nochmal geschaut und dachte mir, warum habe ich das nicht gemocht? Warum? Mhm. Vielleicht war das zu dem Zeitpunkt gerade das Falsche. Vielleicht bin ich mit einer falschen Annahme da dran gegangen, war in einer anderen Stimmung. Und genau das kann bei Spielen auch sein.
Das haben wir auch bei D&D zum Beispiel. Da haben wir ja gleich im Intro schon die Brücke gespannt.
Ja.
Tatsächlich hast du ja in letzter Zeit die ein oder andere Runde auch gehabt.
Ich habe, also...
Indirekt oder indirekt halt.
Richtig, also tatsächlich die Runden, die ich hatte, waren... auf irgendeine Art und Weise entweder OSR oder D&D. Also zumindest auf irgendeine Art. Ne? AD&D, Pathfinder, irgendwelche D&D-Sachen. Ne?
Ja. Hättest du früher auch nicht gedacht wahrscheinlich.
Nee, ich hatte aber auch irgendwie keine richtige Berührung damit. Ne? Also in der Jugend war nun mal eher DSA und wenn du halt nur DSA-Spieler um dich hattest und so Sachen wie Spielerzentrale oder wie sie alle heißen, gab es halt nicht. Da gab es halt den Aushang im Rollenspielladen. Die Leute, die Altherren damals im Rollenspielladen, die das gespielt haben, die haben dann natürlich gesagt, DSA ist nicht so toll, wir spielen lieber AD&D oder D&D. Mhm. Aber da kommst du halt nicht rein, ne?
Ja. Das stimmt. Ja, aber ich meine, also ich habe relativ früh angefangen, mehrere Systeme zu spielen. Mhm. Deswegen geht es mir da vielleicht auch so ein bisschen anders. Es gibt aber auch einige Systeme oder einige Spiele, bei denen ich nach dem ersten Spiel gedacht habe, nee, das ist es echt nicht.
Du, ich hatte Mutantia 0.
Ja.
Hatte ich das Englische damals schon mal gespielt.
Mhm.
Und ich fand das doof. Ich fand das total doof. Das hat mir nichts gegeben und das war eigentlich, ich sag mal, gefühlt wurde ich die ganze Zeit nur mit Dreck beschmissen und hatte irgendwie gar keinen Spaß. Das war so ein Durchqueren und ich habe nicht verstanden, warum man dieses System mochte. Und dann haben, ich meine, wir noch mal eine Runde gespielt und das war irgendwie alles anders. Man konnte sich was aufbauen. Natürlich ist es ist eine feindliche Welt. Man muss überleben. Das gehört dazu. Das ist in Ordnung, kein Problem. Aber du hast etwas erreicht. Du hast gespielt miteinander.
Mhm.
Das war toll. So. Und das ist die zweite Chance.
Genau, und dieses Erlebnis hatte ich auch auf der Heinz-Con, aber von der anderen Seite auch wiederum, ja, dass ich wiederum der Spielleiter war, bei dem jemand gesagt hat, ich gebe dem System, tatsächlich, ich fand ja null in dem Fall, eine zweite Chance. Das erste Mal hat mir nicht so gut gefallen. Ich wollte es aber nochmal ausprobieren und hatte der gesagt, ja, das ist ja doch ein tolles System, das macht ja doch richtig Spaß,
ja.
Möchte ich jetzt weiterspielen.
Richtig.
So, und ich glaube, dass da ganz viel, wie du das schon sagtest, auch davon abhängt, in was für eine Situation man selbst gerade steckt. Das heißt, wenn man etwas ausprobiert, sollte man vielleicht, wenn es einem nicht gefallen hat, hinterher ein bisschen in die Meta-Ebene wechseln. Mal schauen, warum hat es mir nicht gefallen?
Genau. Es gibt, also man hat ja nun seine persönliche Verfassung gerade, sage ich jetzt mal.
Natürlich.
Wenn ich gerade einen stressigen Alltag habe, dann weiß ich, dass ich nicht so richtig viel Lust auf ausgedehntes Rollenspiel habe. Dann möchte ich eher irgendwas haben, was liefert.
Ja.
Also ein schönes, queres Abenteuer bei DCC zum Beispiel. Da weiß ich, da habe ich 4 Stunden Spaß. Da passiert was, definitiv. Das geht in Anführungsstrichen gar nicht anders. Ne?
Klar.
Und damit bin ich glücklich. Wenn ich normal, sagen wir mal, einen entspannten Alltag habe, dann kann ich auch mal schöne Kampagne spielen. Ne? So einen halben Tavernenabend auch mal irgendwie ein bisschen anspielen, ein bisschen Spaß haben.
Und wenn man dann was Neues ausprobiert, glaube ich, ist es auch total wichtig, dass man schaut, okay, ich habe das jetzt unter den und den Umständen kennengelernt. Vielleicht probiere ich es nochmal, wenn ich in einer anderen Verfassung bin.
Genau. Oder auch einfach mal mit anderen Leuten probieren. Also es ist immer sinnvoll, auch wenn man seine heimische Runde natürlich mag, auch einfach mal versuchen, mit anderen Leuten zu spielen. Das ist am Anfang immer ein bisschen eine Überwindung, gerade wenn man so seine eine feste Runde hat. Aber man kriegt ja auch ein paar neue Einflüsse mitgeliefert. Und warum sollte man sich den Spielspaß denn selber verderben, weil die eigene Runde es nicht möchte? Es ist so einfach, Leute zu finden, egal über die sozialen Medien, über Maschinen oder Aussänger oder sonst was. Ne?
Und sei es im Zweifelsfall über das Online-Rollenspiel. Wie du ja schon mal gesagt hast, ist es beim Online-Rollenspiel für One-Shots ganz praktisch, dass es diese Möglichkeit gibt.
Ja.
Klar, wenn man eine voll darauf ausgelegte Kampagne spielt, dann muss man sich schon komplett auf diese Umstände einlassen, dass man online spielt. Und dann muss man das auch wirklich mögen. Aber für einen One-Shot, glaube ich, kann auch jemand, der sagt, oh, Online-Rollenspiel, weiß ich gar nicht so richtig, ob mir das gefällt, sagen, okay, für einmal ist das in Ordnung. Wichtig dabei ist aber, dass es auch jemand leitet, der Ahnung vom System hat und vielleicht auch von der Welt. Ich meine, natürlich kann man als Gruppe auch sagen, wir erforschen alles komplett selbst. Ja, es ist ja auch schön, wenn man eine komplette Gruppe nur aus Anfängern hat.
Wenn die Gruppe das so möchte.
Aber dann müssen auch alle mitarbeiten. Dann ist es halt so, dann ist es wirklich schwierig, wenn dann dem Spielleiter, der Spielleiterin die Arbeit komplett alleine überlassen wird.
Das funktioniert aber auch schwierig für einen One-Shot, weil dann wirst du nichts von der Welt entdecken.
Genau. Ach ja, so. in einem One-Shot kann ich sowieso von dem Spiel selber nur ein kleines bisschen sehen.
Naja, es kommt drauf an. Ich könnte jetzt, nehmen wir mal Chevron als Beispiel.
Ja.
Ich könnte jetzt sagen, ihr seid ein paar Gänger und ihr müsst irgendwas Hardstyle übernehmen. Ne? Irgendwie ein Überfallt diesen Autokonvoi, holt den Koffer vom Schlipsträger und Ne? So eine Session kann ich in vielerlei futuristischen Rollenspielen machen.
Richtig.
Dafür brauche ich nicht Shadowrun spielen. Ihr könnt aber sagen, ihr kriegt vorgefertigte Charaktere, die können vielleicht ein bisschen was. Ihr habt einen Magier, ihr habt einen Decker, ihr habt einen und so weiter. Ne? Und dann müsst ihr irgendwo reingehen. Ihr müsst planen und so weiter. Da kann man ja ein bisschen entgegenkommen, dass man die Planungsphase verkürzt, dass man in den One-Shot auch was erlebt. Ne? So, dass ich dann auch mehrere Ebenen der Möglichkeiten halt vom System auch ausschöpfe.
Na klar.
So. Das ist so ein bisschen der Weg, den man gehen könnte.
Ja, da gibt es sicherlich gute Möglichkeiten, wenn man es gut vorbereitet, dass man Spieler gut abholt. Es kann aber eben auch sein, dass man selbst vielleicht gar nicht so richtig versteht, was die Essenz des Spiels ist. Und das ist ja eigentlich das Wichtigste, warum man unterschiedliche Rollenspiele ausprobiert. Es ist ja im Grunde genommen, wenn ich sage, ich will Science-Fiction spielen, ich kann ja einfach auch ein generisches System nehmen, eine Welt, die alle kennen, dann brauche ich da nicht viel Vorbereitung reinstecken. Wenn ich aber ein Rollenspielsystem mit einer eigenen Welt und einem ausgearbeiteten Hintergrund nehme, was jetzt nicht gerade aus irgendeiner Mainstream Hollywood-Maschine kommt, ja, es muss jetzt ja nicht unbedingt Star Trek sein, sondern Shadowrun, was ja was ganz Eigenes ist. Wenn ich das habe, dann brauche ich aber trotzdem einen guten Überblick. Also ich muss jemanden haben, der da irgendwie so ein bisschen Ahnung von der Welt hat.
Ja.
Und es kann ja sein, dass ich Sachen lese und dass die eine Person, die es liest, das irgendwie falsch versteht, in Anführungsstrichen, oder ganz anders auffasst als alle anderen, die es lesen würden.
Ja, es reicht halt auch nicht, bei Shadowrun nur das Grundregelwerk gelesen zu haben.
Nein.
Dann sollte man das nicht halten, weil man hat viel zu wenig Hintergrundinformation. Mhm. Man kann das gar nicht rüberbringen, wie es halt eben ist. Ne?
Ist halt ein hintergrundlastiges Rollenspiel.
Genau, es ist halt auch, also aus meiner persönlichen Sicht, auch mittlerweile ein Expertensystem, weil einfach so viel Stuff draußen ist. Ist ein tolles System, keine Frage. Mhm. Aber du musst da viel Zeit investieren, um es halt wirklich gut rüberzubringen.
Ja, Thema zweite Chancen und Shadowrun. Ich habe lange Zeit, ja, 2, 3, 4 gespielt. Mhm. Und habe dann die 5. Edition ausprobiert. Wir sind letzten Endes zur 4. Edition zurückgegangen. Ich habe aber auch die 6. Edition ausprobiert. Die aber bisher nur einmal. Ich glaube, ich würde aber der 6. Edition auch nochmal eine zweite Chance geben, vielleicht wenn es jemand leitet, der Ahnung vom System und von der Welt hat.
Also bei 6 wäre ich auch noch bei einer zweiten Chance dabei, definitiv. Mhm. Wir haben es damals online probiert.
Ja.
War alles so ein bisschen Kuddelmuddel, weil auch Online-Spielen für uns damals für alle noch ein bisschen neu war, so ein bisschen unausgereift. Das würde ich dann, wenn es Corona zulässt und alles, was dazugehört hat, würde ich es halt eben nochmal am Tisch ausprobieren.
Ja.
Das wäre mir wichtig.
Ja, klar.
Und dann auch vielleicht am Anfang auch wirklich mit einem Neustart, mit neuen Charakteren und ne, vielleicht auch ein bisschen vorher abzustimmen. Ich bin auch bei Shadowrun gerade dabei, dass man vielleicht ein bisschen überlegt, was erwartet man sich davon.
Genau.
Ne?
Also was mich an der 5. Edition so sehr abgeschreckt hat, war halt, dass es dann irgendwann einfach too much wurde. Also in der 4. Edition war es ja schon echt viel Hintergrundmaterial, also auch viele, viele Bücher und sau viele, also ich sag mal, Sachen, die in den Bereich Gunporn oder Gearporn gehen, dass halt irgendwie völlig übertrieben wird, wie viel Ausrüstung und wie viel Zeugs die Charaktere überhaupt so haben und wie viel Auswahl ich habe. Aber ich hatte das Gefühl, die 5. Edition setzt da nochmal so 10 Stufen obendrauf. Und ich mag es nicht, wenn ich in einem System gefühlt 20 Bücher studieren muss, um meinen Charakter halbwegs sinnvoll zu bauen.
So. Richtig. Ich habe weder Zeit noch Lust dazu, mich da einzulesen. Weil
da muss man Spaß am Spiel.
Also, ich will nicht generell gegen die Bücher reden, weil ich habe sie nicht alle gelesen. Also steht mir nicht zu. Aber ich lese nicht so gerne in Rollenspielbüchern, um das mir alles anzulesen, weil das ist für mich Arbeit. Mhm. Also das ist, das Buch muss mich an der Hand nehmen, aber das soll ja kein Lehrbuch für mich sein. Und das Empfinden habe ich halt bei vielen Rollenspielen, die halt so aufgebläht sind. Also ob DSA oder Pathfinder nachher. Pathfinder,
Wahnsinn,
ich fand das total schrecklich. Das war einfach zu viel.
Ab Level 7 waren die Charaktere für mich völlig unübersichtlich. Geht mir leider auch mit Splittermond so, muss ich mittlerweile sagen, dass ab Heldengrad 3 für mich die Charaktere durch die Fülle der verschiedenen Meisterschaften, die auf dem Charakterbogen stehen. Die Liste ist so elendig lang, ja, dass ich keinen Überblick mehr habe, was ich eigentlich kann. Das ist so dieses klassische, bei Mondschein habe ich +2, wenn aber Wolken davor sind, ist es +3, es sei denn, es sind Cumuluswolken, dann ist es sogar +4. Also so gefühlt, ja, aber
ja, ja.
Und das ist dann das, was mich dann daran stört. Trotzdem ist es aber ein System, das ich gerne spiele, das ich auch von Anfang an mochte. Also das war kein Spiel, dem ich eine zweite Chance geben musste. Was bei mir in letzter Zeit tatsächlich eine zweite Chance bekommen hat, wobei man das schon sehr strecken muss, weil die erste Chance fast den Großteil meiner Rollenspielerzeit gefressen hat, könnte man sagen, war DSA. Mhm. Und ich muss sagen, ich habe meine Entscheidung, kein DSA mehr zu spielen, nicht bereut. Das könnte aber auch daran gelegen haben, dass der Spielleiter von der Welt nicht wirklich viel Ahnung hatte. So, ich hatte dann, wenn ich dann DSA spiele, ja, wenn ich dann wirklich schon wieder DSA spiele, dann habe ich auch eine bestimmte Grunderwartung. Ja. Es muss jetzt keiner sein, der DSA auf Bachelor studiert hat. wahrscheinlich brauchen wir mittlerweile einen Master. Ist auch, naja, jedenfalls, aber zumindest die grundlegende Ordnung der Welt fände ich schon ganz nett. Naja, ist auch egal, aber.
Naja, es ist halt ein elementarer
genau.
Teil der Welt,
ja.
des Spiels somit. Und das solltest du schon vermitteln.
Richtig. Also die Welt, Aventurien, ist halt ein Kern der Marke DSA.
Ja.
Und dann möchte ich auch schon, dass es sich anfühlt wie DSA.
Es sei denn, die Gruppe beschließt es natürlich anders, ja. dass euer DSA anders ist. Ja? Also mhm. nur weil es im Buch steht, müsst ihr es nicht so spielen.
Ich meine, das war auch unsere gemeinsame erste Runde, war ja die DSA-Runde.
Ne? Ja.
Das Feuerhaus-Kampagne. Und danach haben wir unglaublich viele Spiele angefangen.
Richtig.
Wir haben versucht, sozusagen diese Gruppe in irgendeiner Form zu erhalten, weil die Leute so cool waren. Ich weiß nicht, wie viele Ansätze wir gemacht haben. 4, 5, 6?
Ja, ja. Ich hätte so 5, 6 ungefähr, hätte ich jetzt gesagt.
Genau, wo wir dann irgendwie festgestellt haben, nee, das ist es
nicht. Nein, das funktioniert nicht. Das war eine tolle Runde. Die hat ja. mit DSA gut geklappt. Aber du hattest dann so seine 2, 3, die unbedingt DSA wollten. Dann
genau.
hattest du welche, die keinen Bock mehr auf DSA hatten. Und dann hattest vornehmlich du natürlich in die Vorbereitung der neueren Systeme viel Zeit investiert, teilweise auch Geld für die Bücher.
Genau. Das hat dann frustriert, ne?
Ein bisschen. Ja, natürlich. Das hat total frustriert. Das ja. kann ich sehr gut verstehen. Das war natürlich auch doof.
Mhm.
Hat man natürlich auch schlechtes Gewissen, wenn man dann immer sagt, das tut mir echt leid. Ne?
Ja.
Man hatte dann daran festgehalten. Ja, so eine Gruppe hat halt auch eine Haltbarkeit, ne?
Aber ja, vielleicht ist es ja auch so, dass ich als Spielleiter da einigen Systemen, die ich damals dann auch aufgrund dieser Erfahrung mehr oder weniger verworfen habe, nochmal eine zweite Chance gebe.
Kann ich mir gut vorstellen.
Dass ich nochmal versuche, das mit anderen Leuten aufzubauen.
Mhm. Ja, es ist aber auch, du gehst ja nachher mit das anderen dran. Also bei uns war ja damals die Einstellung so, wir gehen da jetzt hin und das wird unser neues System, was wir einmal in der Woche spielen.
Genau.
Und man hat es indirekt mit dem davor verglichen.
Ja, das war der Fehler.
Das war das Problem auch der Spielerschaft, logischerweise. Mhm. Ja. Und du wirst in Shadowrun niemals ein DSA-Feeling haben.
Nein, absolut nicht.
So,
es fühlt sich einfach ganz anders an.
Ja, klar. Und wenn du natürlich Leute hast, die dann eigentlich in ihr freundliches, fantastisches Mittelalter wollen,
ja, dann.
Dann sind die halt verloren. Aber.
Richtig.
Dann müssen sie halt eben mitziehen. Das ist halt wieder so ein Fall von ehrlich miteinander reden, wenn es nicht geht,
ja.
muss man Abstand davon nehmen.
Absolut.
Man kann es auch nicht immer allen recht machen. Das ist leider so.
Ja.
Das, ne? Da muss man neue Wege gehen, mhm. so leid es einem tut. Oder man muss vielleicht auf ein Brettspiel sich einigen oder sonst irgendwas.
Naja, man kann ja auch andere Dinge tun, als miteinander Rollenspiele zu spielen, wenn man eine gute Freundschaft entwickelt hat.
Ja, natürlich.
Was sich aus solchen Runden ja oft auch entwickeln kann.
Haben wir ja auch alle.
Genau.
Ne?
Und wir sehen uns ja in dieser direkten Konstellation zwar so nicht wieder momentan, aber in vielen Konstellationen, die eine große Überschneidung haben, sagen wir es mal so.
Richtig.
Ja, und sei es zum Geburtstagsessen online.
Geburtstagsessen
online. Sei es zum Geburtstagsessen online, ja. Ich meine, man muss mal überlegen, wir sind jetzt hier seit 11 Jahren hier in Braunschweig, ja, und haben vor 11 Jahren diese Gruppe gegründet in irgendeiner Form. Und da ist ja auch so unglaublich viel draus erwachsen. Das muss man ja auch mal sehen. Das ist ja auch so eine Sache.
Ja, es sind ja nicht nur Freundschaften, es sind ja auch Beziehungen draus gewachsen.
Alles, alles. Ja.
Das Brot und Spiele indirekt.
Ja.
Das ist schon echt viel.
Wir hier? Und dadurch?
Ja, 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 ja.
Als per Anhalter durch die Fantastik sind auch im Grunde genommen dadurch entstanden.
Und jetzt, wo du sagst, 11 Jahre, fühle ich mich gleich ein bisschen älter.
Du bist gut gealtert, Matze. Kein Problem. Kein
ja, Ding. Du auch. Wie ein guter Wein.
Ja, wie ein guter Wein, genau. Ja, ich hoffe ja noch ein bisschen auf den Sean Connery-Effekt, aber naja, mal sehen.
Das ist jetzt der nächste Mr. Olympia?
Naja, keine Ahnung, vielleicht in der Wett-Ess-Olympiade oder sowas. Sonst nichts. Nee, aber naja. Nee, aber es gibt noch ein anderes System, dem ich in letzter Zeit eine zweite Chance gegeben habe. Ich bin ja nun mal auch ein alter Deadlands-Hase.
Ja.
Bin ja in dieses System relativ frühzeitig eingestiegen, als es noch relativ neu war, und habe ja auch als einer der wenigen Deadlands-Supporter für den Uhrwerk-Verlag gedient. Das war ja so mein großer Einstieg. Und ich habe tatsächlich der Reloaded-Version eine neue Chance gegeben.
Ja, wie ich weiß, wir haben uns da oft drüber unterhalten und ich habe das total begrüßt. Weil wir hatten das Classic ja nochmal zusammen gespielt.
Und ja, genau. Ich habe halt eine Classic-Runde, die auch läuft, und da hatten wir auch schon das angesprochen und auch schon mit einigen Spielern ausprobiert. Aber es gab halt einige, die gesagt haben, nee, lass uns weiter Classic spielen.
Ja, ne. Ich kann es verstehen, dass man an etwas festhält, was man mag, dass man die Atmosphäre mag. Ich meine, Deadlands Classic hat halt ein wunderschönes Ambiente durch die Karten, durch die Chips und
ja, klar.
Dieses komplette Chaos auf dem Tisch, was jeder so für sich zu managen hat.
Ja, aber auch Reloaded benutzt im Endeffekt fast die gleichen Regelmechanismen mit den explodierenden Würfeln.
Richtig.
Du hast nur nicht ganz so viele, du hast auch die gleiche Mechanik mit den Chips, nur nicht ganz so viele. Und du hast auch die Initiative durch die Karten, nur nicht ganz so viele.
Es fühlt sich halt an wie eine, also am Anfang, wenn man sich da nicht drauf einlässt, dann fühlt es sich an wie eine Light-Version.
Richtig.
Du hast das Gefühl, ich sag mal, dir wird etwas weggenommen.
Genau.
So. Das stimmt ja, indirekt stimmt das sogar.
Ja, klar.
Aber dafür ist das System schneller und schlanker.
Ich kann gerade in diesen Kampfsituationen, die bei Deadlands Classic so unglaublich sich in die Länge ziehen können, kann ich einfach bei Savage Worlds, also bei Deadlands Reloaded, viel schneller agieren. Ich habe viel dynamischere Szenen und ich habe viel mehr Kopfkino statt, warte mal, jetzt muss ich noch den Wurf, dann kommt noch der Wurf hinterher, jetzt kommt noch der Wurf hinterher. Ich glaube, ich habe meine Knarre jetzt gezogen.
Oh, ich habe auch noch 5 Aktionen.
Ja, genau. So. Und das fühlt sich halt auch nicht gut an. Und wenn man dann eine 2 zieht also jetzt mal für alle, die sich mit Deadlands nicht auskennen, die Initiative wird über ein Pokerdeck geregelt und man würfelt eine Probe, die bestimmt, wie viele Karten man bekommt. Und die Anzahl der Karten, ja, ist sozusagen die Anzahl der Aktionen, die man in der Kampfrunde machen kann. Wobei das Ass die schnellste Karte ist und jetzt 2 die langsamste Karte. Joker können halt immer mal eingreifen, wenn sie Bock haben. Können also auch die schnellste Karte sein, wenn sie wollen, oder die letzte oder wie auch immer.
Und ich könnte dazu noch eine geärmelte Karte haben.
Also ich kann in Anführungsstrichen schummeln, wenn ich dran bin mit der Karte, kann ich sie mir in den Ärmel schieben, also aufbewahren für später. Aber nur eine Karte. Macht's Ganze kompliziert. Wenn ich aber nur eine Karte kriege, weil ich vielleicht nicht gut gewürfelt habe, ja, oder was weiß ich was, oder ich ziehe den schwarzen Joker und verliere vielleicht auch eine gute Karte und habe deswegen gar keine Karte, und da sitzen 2 Spieler mit 5 Karten am Tisch, dann fühlt sich das kacke an.
Richtig.
Wenn ich das nach Reloaded-Regeln spiele, bekommt einfach jeder eine Karte. Und die schneller sind, können halt bei niedrigen Karten einfach neu ziehen oder können sich eine von 2 Karten aussuchen oder ähnliche Mechanismen. Dadurch hat jeder eine Aktion, ist einmal dran.
Mhm. Und es geht weiter.
Ich hatte das
seinerzeit gesagt, wo das auf Savage Worlds auf Deutsch rauskam. Mir hat es ja auch nicht gefallen, weil mir fehlte etwas. Und ich habe immer gesagt, wenn ich mit der Savage Worlds Version angefangen hätte, dann hätte es mir wahrscheinlich gefallen.
Ja.
Jetzt fehlt mir etwas. Da wir jetzt ein bisschen Abstand haben, würde ich es halt auch damit gerne nochmal probieren, weil ich glaube, dass es unterm Strich besser ist, weil ich hatte ja damals auch gesagt, die Kämpfe dauern einfach zu lange. Das haut nicht hin.
Ja, das ist so eins dieser Systeme. Das geht mir auch bei Splittermond so, dass wenn noch eine Stunde Spielzeit ist, dann mache ich keinen Kampf mehr.
Und das ist doch eigentlich schade, oder?
Richtig.
Weil das ist der größte Kritikpunkt an vielen Rollenspielen, die ich habe. Also jetzt abweg von irgendwelchen Simulationen oder dass irgendjemand kommt mit, das ist nicht realistisch. Naja, wir spielen Rollenspiel. Also das muss sagen, nicht realistisch
wir,
sein.
Wir spielen ein Spiel, ja, bei dem ich mit meinem Six-Shooter auf irgendwelche Sandwürmer schieße.
Genau, und sie verletze und töte wahrscheinlich.
Genau.
Nein, aber ein Kampf, der, also sagen wir mal, ein Pistolenduell, ja, ein Revolverduell, das kann nach Deadlands Classic Regeln auch mal eine Stunde dauern. Ein Blickduell, dann nochmal schießen, ausweichen, keine Ahnung was.
Ich meine, das Duell ist auch nach Reloaded ein bisschen langsamer als normaler Kampf, aber.
Ja, aber es ist ein Unterschied, ob ich eine Viertelstunde brauche, eine Stunde, für etwas, was in der Realzeit vielleicht eine halbe Minute dauern würde.
Es nimmt mir halt die Immersion.
Ja.
Wenn ich
und es bremst alle anderen nicht involvierten aus.
Richtig.
Und das ist eigentlich das Schlimmste.
Genau. Und nach Reloaded-Regeln habe ich auch als Nichtkämpfer viel mehr Optionen im Kampf irgendwas zu tun. Du kannst
zum Beispiel supporten, ne?
Du kannst supporten, du kannst Tricks machen. Du kannst Leute austricksen. Ja. Das heißt, auch jemand, der nicht kämpfen kann, kann zumindest hier hinter dir, ja, und kann den Gegner ablenken.
Ja.
Das funktioniert. So, das ist halt, naja, ne, ich meine, gut, auch nach Deadlands Classic-Regeln könnte das funktionieren, ein guter Bluff, ja. Aber das macht es unglaublich schwieriger. Und also im Großen und Ganzen freue ich mich sehr, Deadlands Reloaded noch eine zweite Chance gegeben zu haben in diesem Zusammenhang und freue mich auch, das jetzt auch nochmal ein bisschen leiten zu dürfen. Werde das sicherlich auch häufiger anbieten.
Ich finde es nur schade, dass da halt gerade nichts mehr dazu kommt.
Ja, zumindest auf Deutsch.
Ja, ich habe es jetzt auf Englisch jetzt nicht so verfolgt.
Ja, auf Englisch ist ja die neue Savage Worlds Version rausgekommen.
Die Second Edition.
Die Second Edition und
die ist ja jetzt schon neu seit, glaube ich, 3-4 Jahren raus.
Ja, ja, genau. Und dafür werden halt auch neue Sachen jetzt produziert. Mhm. Also Deadlands ist kein totes System. Das sind zwar tote Lande, aber kein totes System. Also es ist durchaus eins, das immer noch viel gespielt wird.
Nein, es ist vor allem nicht. Ich würde tatsächlich gerne mal das Deadlands Noir spielen in den 30er Jahren.
Ja, klingt bestimmt auch interessant. Ich habe die Sachen als PDF irgendwann mal mir geholt in so einem Bundle, aber bin noch nicht dazu gekommen. Gab's mal so in so einem günstigen
Humble Bundle wahrscheinlich.
Humble Bundle war das, glaube ich. Was Humble Bundle oder Back of Holding, bin mir gerade nicht sicher. Beides gute Seiten übrigens. Ja. Ne? Also
könnt ihr mal was abkaufen.
Ich glaube, also verlinke ich mal. Ne?
Letztens war da ein schönes Kurioses-Paket.
Ja, genau. Das dürfte jetzt aber durch sein. Ne?
Das dürfte jetzt durch sein, ja. Aber ich habe da auch schon von DCC das fast komplette Regelwerk für, ich glaube, $18 gekauft.
Mhm.
Das ist Wahnsinn. Also ich meine, ich habe es noch nicht gelesen, aber ich hab's. Und das ist echt viel. Und die Abenteuer, die kannst du halt locker mal so leiten, weil wir sind auf Deutsch noch nicht raus. Ich meine, ich kauf's mir dann halt auf Deutsch, weil ich auch weiterhin möchte, dass die System Matters Jungs da halt weiter was zu machen. Ne?
Klar.
Und sie machen es ja auch gut, davon mal ab.
Gibt's denn, wenn man jetzt mal so ein bisschen drüber nachdenkt, irgendwelche Systeme, die du angespielt hast, bei denen du das Gefühl hast, man könnte nochmal einen zweiten Ansatz versuchen? Vielleicht auch aus der Reihe der Sachen, die wir damals nach der DSA-Runde ausprobiert haben.
Was haben wir denn probiert? Shadowrun haben wir probiert, das ist ja immer mal wieder okay.
Genau.
Desolation haben wir probiert. Desolation nur, wenn ich vorher mir die Regeln wirklich mal durchlesen kann.
Ja.
Weil dieses Learning by Playing ist irgendwie so ein bisschen hakelig, weil man möchte eine Sache machen, hat sie vielleicht nicht ganz auf dem Schirm und dann.
Ja. Gut, du hast den Magier gespielt, da war damals die Besonderheit, dass auch der Charakter ein Learning by Doing hat, weil die Magie nach der Zerstörung der Welt anders funktionierte als vorher. Aber das nebenbei gesagt. Ne? Aber da könnte man vielleicht auch sagen, okay, spielt halt nicht magische Charaktere erstmal.
Ja, aber das Magiesystem war ja so reizvoll.
Ja, 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 mit so wunderbaren Rückschlägen.
Ja.
Genau. Ja. Ups, aus Versehen Dämon beschworen.
Was haben wir denn noch gespielt?
Das weiß ich gar nicht mehr so genau, was wir alles ausprobiert haben. Haben wir Space ausprobiert, glaube ich, ne?
Space Gothic haben wir probiert,
genau. Space Gothic auch, ja. Aber auch Space 1889 haben wir auch gespielt.
Haben wir auch gespielt, ja.
Ja. Kam auch nicht bei allen so richtig gut, ne?
Nö.
Wobei das so ein tolles System ist. Also, das Gute nach Ubiquity-Regeln, also sowohl das System hat mir gefallen, aber auch die Bücher. Alter Schwede, da sind manchmal Bücher dabei, da lese ich irgendwie 10 Zeilen und habe 20 Abenteuerideen.
Das kann ich mir vorstellen. Ich habe nichts davon da.
Naja, aber auch Space Gothic, genau. Oh Mann. Ja, das ist so ein System.
Ja.
Das würde ich unglaublich gerne weiterspielen. Aber man findet online so gut wie nichts mehr dazu.
Tatsächlich.
Du findest, also worauf ich mich ja so gestürzt hatte damals, war diese Online-Bibliothek zu den Sternensystemen. Du konntest dir jedes Sternensystem, jeden Planeten und sei es einfach nur als fünfzeilige Beschreibung kurz angucken.
Ja.
So, und jetzt hast du nur noch das Grundregelwerk, also wenn man jetzt von der Ulysses-Version
ausgeht,
nur noch das Grundregelwerk, das Extreme Overkill, was mehr Waffen, mehr Fahrzeuge beinhaltet, und die Namen der Planeten. Also du weißt Namen des Planeten, was für eine Art Planet. Name und dann Wüstenplanet zum Beispiel. Ja. Mehr weißt du nicht.
Sagen wir mal so, ich fand von Space Gothic nichts, was mich jetzt so besonders getriggert hatte. Ich weiß, die Charaktererstellung, die war irgendwie fancy, die war okay.
Die war richtig geil, biografisch halt, ne?
Ich muss aber sagen, dass ich, wenn ich jetzt Science Fiction spielen möchte, dann fällt mir sofort Coriolis an.
Ja, wobei Coriolis ja nochmal ganz anders ist, ne? Aber man könnte auch Alien spielen, das ist das gleiche Spielsystem.
Ja, aber Coriolis macht mich glücklich.
Ja.
Ist eine tolle Welt.
Absolut.
Ich finde das System total toll. Es ist einfach, ich kann's dir erklären. Ich habe Cheat-Sheets, ich habe das komplette System da. Gibt für mich keinen Grund, warum ich Space Gothic spielen sollte.
Generell finde ich, dass das ganze Mutantia Null System der heiße Scheiß ist gerade. Also du findest es überall. Es gibt so zwei Systeme, die mich momentan überall richtig, richtig gut abholen. Das eine ist halt dieses Mutantia Null System. Ich habe jetzt zum Beispiel Twilight 2000 gebackt. Das dürfte auch bald ankommen, hoffe ich. Ich spiele ganz viel die verbotenen Lande. Das hat mich total getriggert. Coriolis war großartig. Mutantia Null spiele ich immer wieder gerne. Tales from the Loop. Das ist ja alles das gleiche Spielsystem.
Genau.
Ne? Alien.
Und es fühlt sich immer so ein bisschen an wie nach Hause. Kommt
ja.
Du lernst nicht richtig was Neues, weil du immer eine gleiche Grundlage hast.
Ja, genau. Und es sind aber Setting angepasste Regeln.
Richtig, genau. So. Du hast immer ein bisschen was anderes. Bei Coriolis hast du Lebens- und Ausdauerpunkte als Beispiel, was du bei den anderen nicht hast. Dafür verlierst du Attributspunkte,
quasi als
Lebensenergie.
Ja, genau. Ne, oder du hast einfach nur 4 Zustände, wie bei Tales from the Loop.
Zum Beispiel,
ja. Nimmt das nochmal, das sozusagen von den Regeln her das Einfachste ist, sozusagen. Ja. Ne? Und mal hast du Talentsysteme, dann hast du bei Verboten Land hast du das komplexeste Talentsystem, das noch in Stufen funktioniert. Dann und so weiter und so fort. Und das andere System, was mich total triggert, ist das 2W20-System.
Ah, da bin ich so ein bisschen gefangen, ne? Also,
ja.
Was habe ich denn damit gespielt? Ich habe damit gespielt Conan
und
Star Trek.
Ja.
So, Star Trek bin ich nicht drin und ich habe mit Dennis vor ein paar Jahren das gespielt und fand es toll.
Mhm.
Das war noch auf der Conventus, das war noch die englische Variante, die fand ich total toll. Deshalb war ich auch eigentlich total begeistert, dass Urlaub dann auch die deutsche Version macht. Und jetzt macht es das irgendwie nicht mehr für mich. Aber es ist mir auch, vielleicht bin ich zu wenig tracky, dass mich das antriggert.
Das trackt dich nicht.
Es trackt mich nicht, genau. So, und bei Conan, ich mag Conan total gerne.
Mhm.
Und ich glaube, das System funktioniert auch irgendwie. Aber irgendwo finde ich es zu hakelig. Also es ist auch unheimlich viel Stuff bei Conan.
Ja, natürlich. Du hast ganz
also viele Karte. Ich habe als Spieler, ich meine, ich habe mich damit beschäftigt, habe nebenbei immer gelesen und alles. Es ist auch im Grunde genommen nicht schwer, aber es ist einfach unheimlich viel. Und ich weiß manchmal nicht, was sind meine Möglichkeiten. Ich verhadere mich da drin. Und eigentlich ist das 2W20-System ja ein relativ einfaches und schnelles System.
Richtig.
Aber diese ganzen Erweiterungen und Möglichkeiten stehen genau da mir im Weg.
Ja, und dann würde dir wahrscheinlich Dune wiederum gefallen von den Regeln her. Das hat nämlich den ähnlichen Komplexitätslevel, den auch Star Trek Adventures nutzt.
Das kommt drauf an, was dann nachher bei Dune passiert.
Also
was so die Aufhänger sind.
Genau, also man erstellt sich ein eigenes Haus und
Ne?
Spielt dann Agenten dieses Hauses im Grunde.
Da ich irgendwie in den Juden-Hintergrund nicht so firm bin. Mhm. Ne? Aber wird sich zeigen. Also ich meine, irgendwann kommt ja dann der Film raus und dann werde ich da wieder reinschicken. Also der neue Film, dann irgendwann wird er ja kommen.
Apropos Filme, gab es für dich irgendeinen Film, den du früher mal geguckt hast und gedacht, was ist das denn für ein Mist und jetzt neuerdings neu geguckt hast und dann gedacht hast, doch ganz cool?
Naja, also mit Serien hatte ich das jetzt zum Beispiel, hatte ich ja eben gesagt, mit Six Browns. Mit Filmen hatte ich das mit Sicherheit auch mal, aber tatsächlich in beiden Versionen, ne? Also Filme, die ich von früher richtig gut fand und dann jetzt gesehen hat und dachte so, huch, was habe ich da dran gefunden?
Es gibt einige Filme, die sind auch einfach unglaublich schlecht gealtert, muss man dazu sagen. Ne? Also Serien aber auch. Ja, kann ich verstehen.
Ja, also gerade so Jugenderinnerungen. Also Kind der 80er, He-Man geguckt und jetzt guckst du dir wieder He-Man an und dann denkst du, bitte, was habe ich da drin gefunden?
Okay, ich gebe gerade Klemmbausteinen eine zweite Chance.
Klemmbausteinen eine zweite
Chance? Naja, die erste Chance als Kind und jetzt als Erwachsener.
Ja, klar. Nee, das fand ich auch gut. Ich bin gerade bei der Otter vom Schwarzen
Horror, also vom Blue Bricks. Ne? Ja, sieht auch echt gut aus.
Ja, nee, die Klemmkraft nervt mich ein bisschen. Also
ist es zu stark?
Ist zu gering.
Achso,
ich muss damit Sekundenkleber oder Plastikkleber dran.
Glue Bricks,
ja.
Schade.
Ja, nee, also es ist ein wunderschönes Modell, aber ich habe es dann auch letzte Woche erstmal an die Seite gelegt, weil sonst wäre es geflogen.
Ja, manchmal.
Weil hier klemmst du es dran, da bricht es ab.
Ja, schade.
Hat mich genervt.
Das Wikinger-Schiff von Mega-Constructs. Das ist richtig super. Na gut. Zweite Chancen. Ich hoffe, es gibt da draußen auch den einen oder anderen Hörer, der uns beim ersten Mal gehört hat, dachte, vielleicht nicht und uns gerade jetzt heute eine zweite Chance gibt.
Zum Beispiel.
Und danach bei uns bleibt.
Wer von euch hat denn irgendwelche Erfahrungen mit zweiten Chancen und Spielen, vielleicht auch Filmen oder vielleicht auch ein Brettspiel? Brettspiele hätten wir auch drüber reden können.
Ja.
Vielleicht machen wir das mal anders.
Genau.
Ja, ansonsten sei gesagt, wenn ihr Anmerkungen habt, wenn ihr Wünsche habt, wenn ihr vielleicht auch selber mal bei uns zu Wort kommen möchtet, dann meldet euch bei uns und
ihr erreicht uns unter Podigy, also pub-cast.podigy.io oder auf Facebook. Twitter, Facebook, genau, auf Per Anna durch die Fantastik oder auf Twitter auf @cast-pap könnt ihr uns gerne anschreiben.
Genau, steht natürlich auch noch alles in den Shownotes.
So sieht's aus.
Und bis dahin sage ich, bleibt gesund und
spielt weiter.
Ciao.
Ciao.